Dass ihr uns reingenommen habt. Ja, ihr Lieben, was wir glauben und bekennen, das ist heute das Thema. Und da möchte ich gerne mal mit einem kleinen Witz einsteigen. 1969, die Amerikaner fliegen mit einem Raumschiff zum Mond. Plötzlich hört unten die Bodenstation der NASA eine Meldung. Hey, ihr da unten, die russischen Kosmonauten sind schon vor uns hier gewesen und malen jetzt den Mond rot an. Daraufhin die Meldung der NASA an das Raumschiff: Wartet einfach, bis die fertig sind, und dann schreiben wir Coca-Cola drauf. Ja, ihr Lieben, so oder so ähnlich, ich weiß nicht, Sydney kann das vielleicht auch bestätigen oder auch nicht, ist auch manchmal Mission passiert in der Vergangenheit. So hat es manchmal wirklich stattgefunden, und aus Kirchen wurden zum Beispiel Moscheen. Oder aus Moscheen wurden Kirchen. Etwas Vorbereitetes wurde manchmal genommen und, naja, übergetüncht. Übrigens hat Coca-Cola sich ja auch zum Ziel gemacht, jeden Winkel der Erde zu erreichen. Ich weiß nicht, ob sie uns da etwas voraus haben, aber man kann eigentlich fast überall auf der Welt dieses ungesunde Getränk trinken. Und vielleicht ist es ihnen besser gelungen, als wir uns das manchmal wünschen und denken, mit der christlichen Botschaft. Aber es soll heute ja nicht um Coca-Cola gehen oder um falsch verstandene Missionen, sondern es soll so ein bisschen darum gehen, wie Menschen tatsächlich zum Glauben kommen, weil über das Oberflächliche braucht man nicht nachdenken. Vielleicht gibt es am Ende noch mal einen kurzen Gedanken. Und wir werden merken, da hängen Glauben und Bekennen ganz eng miteinander zusammen. Nicht, ob ich mich jetzt zu Pepsi oder zu Cola bekenne oder wie ihr vielleicht heute Morgen schon zu einer christlichen Partei, sondern es soll um die Frage gehen, was ist denn unser Bekenntnis? Was ist das Besondere auch an unserem Glauben? Was hat auch unser Glaube für eine Konsequenz? Wie zeigt er sich nach außen? Denn ich denke, wenn wir davon überzeugt sind oder von etwas, dann spiegelt sich das auch in unserem Leben wieder. Oder es sollte sich in unserem Leben widerspiegeln. Oder ja, andere sehen es an uns oder sie hören es an uns in Form eines Bekenntnisses. Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das ist ja ein altes Sprichwort. Und ich habe nochmal nachgeforscht, wo das herkommt. Das kommt tatsächlich aus dem Lukas-Evangelium. Wes das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Lasst uns den Predigttext von heute lesen, einen Abschnitt aus dem Römerbrief, der uns damit hineinnimmt in diese ganze Frage. Ein bisschen längerer Abschnitt, aber der wird heute auch in vielen Gemeinden gelesen. Das ist der vorgeschlagene Predigttext. Passt ganz gut in die Reihe. Wir haben vor 2 Wochen uns ja auch noch mal Gedanken gemacht über Glaube an sich, was das bedeutet als lebendige Beziehung. Hier heißt es in Römer 10 ab Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Gott ist ein und derselbe Herr, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird von ihm gerettet. Wie sollen aber die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Gerade dies ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagte schon der Prophet Jesaja: Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wie ist das nun bei den Juden? Haben sie etwa Gottes Botschaft nicht zu hören bekommen? Doch, natürlich. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Ja, da steckt nun, ich denke, wirklich einiges drin und ich will jetzt auf einige Themen jetzt gar nicht so groß eingehen, zum Beispiel hier das Thema Juden und Heiden. In diesem Zusammenhang steht dieser Text natürlich und man könnte so ein bisschen schlaflose Nächte bekommen, wenn man Römer 9 bis 11 mal so im Zusammenhang liest, wie ist da dieser Weg mit den Juden und mit den Heiden. Ich will auch jetzt gar nicht viel über falsch verstandene Missionen sprechen, sondern ich möchte einfach in drei Gedankengängen euch mal mitnehmen, so ein bisschen einfach, was hier auch dargestellt ist, was glauben wir zum Beispiel als erster Gedanke. Und das wird ja eigentlich im ersten Satz ja schon ganz deutlich gesagt, dass es so ganz einfach ist, dass es um zwei Dinge geht. Hier heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Zwei ganz einfache Dinge sind notwendig, ist hier gesagt, um gerettet zu werden. Und das ist hier Bekenntnis und Glaube. Vielleicht hätten die Reformatoren später oder auch Martin Luther gesagt, naja, im Grunde, oder auch wir kommen aus der Tradition, ist der Glaube ja auch das Entscheidende. Aber was hier deutlich wird, ist, dass es eigentlich keinen Glauben gibt, ohne dass mir jemand was davon gesagt hätte. Also Glaube und Bekenntnis hängt zusammen. Bekenntnis und Glaube, zwei Dinge, die hier genannt sind. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, kann es auch ein Bekenntnis geben ohne Glauben? Wie kann ich mich zum Beispiel als Cola-Trinker outen, wenn ich das Zeug noch nie probiert habe? Oder wie kann ich von einer Partei überzeugt sein, von der ich überhaupt nicht weiß, was sie wollen, von der ich kein Parteiprogramm kenne oder ähnliches? Bekenntnis ohne Glauben, ohne Überzeugung kann es nicht geben. Es sei denn, es ist tatsächlich, wie wir das so nennen, auch ein Lippenbekenntnis, wo im Grunde nur heiße Luft noch rauskommt und wo nicht viel dahinter steckt. Es gibt da allerdings ein mahnendes Wort Jesu, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wo Jesus an einer Stelle sagt, dass es wohl auch die gibt, die sagen Herr, Herr, also die bekennen, aber die im Grunde gar keine richtige Beziehung zu ihm haben, was wir ja als Glauben verstehen. Wo es wirklich so etwas ist wie vielleicht so ein christliches Lippenbekenntnis, so nach dem Motto, und so verstehen das ja manche auch, wenn sie sagen, wir als Christen, dann sagen manche, meinen damit eigentlich, naja, wir in der westlichen Welt oder wir vielleicht in der aufgeklärten Welt oder vielleicht wir als Karteileiche einer großen Kirche. Jesus sagt, dass da tatsächlich Menschen sind, die sagen, Herr, Herr, aber sie kennen Jesus im Grunde nicht und er sie auch nicht. Und das ist tragisch. Da ist keine lebendige Beziehung, da kein Vertrauen. Bekenntnis setzt Glaube voraus, setzt voraus, dass ich schon mal geschmeckt habe, wie Cola schmeckt beispielsweise. Andersrum ist es auch so, ein Glaube, der nicht auch zum Bekenntnis wird, ein Glaube, der nur für sich selbst bleibt, der nicht nach außen dringt, ein Glaube, der keine positiven Auswirkungen hat auf mich und auch auf die Umwelt, der nicht in die Welt hineinwirkt, ist auch ein toter Glaube. Und ich betrachte manche Dinge auch manchmal so ein bisschen argwöhnisch, wie auch manche Christen miteinander umgehen, wenn da so übereinander hergezogen wird im eigenen Stall. Ist das eine positive Auswirkung? Ich glaube, daran können wir immer wieder messen, was Glaube ist. Glaube, ja, muss auch zum Bekenntnis werden und auch in diese Welt gehen. Glaube ist keine Privatsache und auch keine Geheimsache. Und Glaube ist auch kein politisches Machtinstrument. Und ich denke, jeder Mensch, der sich ja, Gedanken gemacht hat und der sich ernsthaft auch als Christ bezeichnet, wird spätestens, wenn er gefragt wird, vielleicht doch manches sagen, was er glaubt. Es ist manchmal nicht so einfach, das in kurzen Formeln zu fassen oder einfach rüberzubringen. Hier ist das ja relativ deutlich und einfach gesagt, an was es hängt. Kommen da gleich noch drauf zurück. Ein Bekenntnis ist eigentlich etwas, ja, man kann vielleicht fast sagen, wie eine Frucht des Glaubens, die wieder als Frucht den Glauben bringt. So hat Gott sich das gedacht. Und so geht es weiter. Und schon früh hat die erste Kirche, die ersten Christen haben ihren Glauben in Bekenntnisse verfasst. Also wirklich in kleine, prägnante Texte, die uns vielleicht auch manchmal helfen können, Wir haben in unserer Bibelstunde gerade den Hebräerbrief durchgenommen. Ganz am Anfang gibt es so ein ganz komprimiertes Bekenntnis. Oder im Philipperbrief im 2. Kapitel könnt ihr das auch nachlesen. Da gibt es so erste formulierte Bekenntnisse, wo es heißt, wer Jesus ist, an was wir glauben. Und dann in der frühen Kirche wurden Glaubensbekenntnisse verfasst. Es gibt das große Nicenum, ein großes Glaubensbekenntnis, oder das bekannte Apostolische, das wir auch ab und hier sprechen, aber das eigentlich in jeder Kirche fast jeden Sonntag gesprochen wird. Ihr kennt es. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, auch ganz komprimiert, und an Jesus Christus, seinen Sohn. Wir haben das eben in dem Lied gesungen. Ich glaube, da kommt das Glaubensbekenntnis vor. Und da heißt es, wie in unserem Text, auch eine der zentralen Aussagen: auferstanden von den Toten. Und das war eine zentrale Aussage der ersten Christen. Wir haben das ja hier. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Eigentlich eine sehr einfache Botschaft, aber sehr zentral auch in unserem Glauben. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Das war die Botschaft der ersten Christen. Unser Glaube ist kein toter Glaube. Unser Glaube ist kein Glaube an einen Religionsstifter, der irgendwann mal eine Religion gegründet hat und dann gestorben ist. Unser Glaube ist der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus, der auch heute noch lebt, der regiert, der zur Rechten Gottes sitzt, wie das im Glaubensbekenntnis heißt, und der auch heute noch Menschen anspricht. Damals dem Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, aber der auch jetzt hier ist, mitten unter uns. Das glauben wir. Und daran hängt unser Leben im Hier und Jetzt, aber daran hängt auch, wie wir unsere Ewigkeit verbringen. Und das ist nicht die einzige Bibelstelle, die das sagt. Hier heißt es, dann wirst du gerettet werden. Vielleicht kennt ihr diese andere Geschichte von Paulus, der ja unseren Brief geschrieben hat, wo er mit Silas im Gefängnis sitzt. Und es geschieht ein Wunder, die Fesseln werden frei, nachdem sie Gott gelobt und gesungen haben. Sie bleiben sitzen, laufen nicht davon. Und der Gefängniswärter fragt sich, was ist denn hier los? Und er fragt genau diese alles entscheidende Frage: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und was kriegt er für eine Antwort von Paulus? Glaube an den Herrn Jesus, und so wirst du und dein Haus gerettet. So eine ganz einfache Botschaft. In unserem Abschnitt hier wird Glauben und Bekennen zusammengenommen. Wenn Paulus im Gefängnis nicht bekannt hätte, durch Singen, durch Loben, wäre der Gefängnisaufseher wahrscheinlich nicht ins Fragen gekommen. Und was dann ins Rollen kommt, er und sein Haus werden gerettet. Wir wissen nicht, wie weit das geht, aber so hat Gott sich das gedacht. Und weil beides so wichtig ist, Glauben und Bekennen, möchte ich nochmal einen zweiten Gedanken denken, weil ich denke, das ist vielleicht für uns auch nochmal interessant, auch was der Text dazu sagt. Wie geschieht denn eigentlich zum Glauben kommen? Wie geschieht das eigentlich? Und ich denke, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn wir hier mal fragen würden, wie jeder Einzelne oder jede zum Glauben gekommen ist, ich glaube, es wären sehr viel unterschiedliche Geschichten. Vermutlich Menschen, die euch auch mal ein Bekenntnis gegeben haben. Ist natürlich wirklich sehr unterschiedlich. Hier in Vers 14 heißt es: Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Und in Vers 17 darunter heißt es: Doch es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Jesus Christus gesagt hat. So schreibt es Paulus hier: Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Vielleicht habt ihr jetzt eine alte Luther-Übersetzung da und lest diesen Text und dann sagt er: Nee, da steht aber Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, das haben manche so weiter ausgelegt, und Luther hat das natürlich auch in seine Zeit übersetzt, in einer Zeit, wo man keine Predigt verstanden hat, wo alles auf Latein war im Gottesdienst. Und zum Glück gab es für die einfachen Leute noch ein paar Bilder an den Seiten. Da konnten sie den Kreuzweg Jesu wenigstens jeden Sonntag sehen. Aber man hat eigentlich nichts verstanden. Und deshalb sagt Paulus, die Predigt ist wichtig, man soll es verstehen. Und so hat er dieses Wort hier übersetzt: Der Glaube kommt aus der Predigt. Und manche sagen das immer noch so, die Predigt ist das Entscheidende. Im Grunde steht aber hier was anderes, und die Hoffnung für alle hat das wieder so übersetzt. Hier steht ein Wort, das wir eigentlich mit Hören übersetzen müssen. Also das griechische Wort heißt akoe. Ihr habt vielleicht schon mal das Wort Akustik gehört. Das kommt daher, unser Fremdwort. Der Glaube kommt aus dem Hören. Denn wie ist das? Wenn der Glaube allein aus der Predigt käme, dann würde ja auch alles am Prediger hängen. Also wie macht er das? Wie ist er rhetorisch bewandt? Schlafen die Leute nach zwei Sätzen ein? Hat er schöne rhetorische Figuren und Beispiele wie das mit der Coca-Cola? Bringt er etwas mit im Gepäck? Und wenn er dann mal die falsche Krawatte umhat oder, vielleicht schielt, dann stört das meine Andacht, ne? Dann ist das doch irgendwie im Wege. Wenn der Glaube nur aus der Predigt kommt, dann hängt eigentlich alles am Prediger und wie er das macht, wie er auftritt und ähnliches. Wenn es hier aber heißt, der Glaube kommt aus dem Hören, was eigentlich ja richtig übersetzt ist, ja, dann hängt doch ein bisschen was wohl auch, oder nicht nur ein bisschen was, sondern vielleicht das meiste an meiner Hörbereitschaft. Bin ich offen? Bin ich bereit zu hören? Bin ich bereit zu hören, was Jesus Christus sagt durch sein Wort, durch andere Menschen? Lasse ich es an mich ran und nicht nur an die Ohren, sondern auch ans Herz? Kann ich noch ohne Vorurteile und ohne mein Bild von Kirche ganz einfach auf die Worte der Bibel hören? Ohne Schablone? Ohne zu gucken, wie sieht denn der Prediger heute aus? Kann ich das noch einfach an mich ranlassen? Auch ohne Schablonen, die wir so im Kopf haben, ist für mich als Theologen auch nicht so ganz einfach immer. Hier heißt es, wer es von Herzen glaubt, kann ich es nicht nur vom Kopf her verstehen, sondern auch von Herzen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wie es hier heißt, und dass er als der Auferstandene heute immer noch hier ist und uns begegnen kann, manchmal, so wie bei Paulus, ganz übersinnlich oder manchmal auch vielleicht ganz einfach durch Menschen, die es uns weitersagen. Und da haben wir eigentlich schon zwei Wege, wenn wir hier fragen, wie geschieht denn nun zum Glauben kommen? Hier von diesem Text her auch. Es gibt eigentlich mindestens zwei Wege, wahrscheinlich noch mehr. Manchen zum Beispiel wie Paulus, denen wurde es eigentlich erst später klar. Der ist von Kindheit an nicht christlich aufgewachsen, sondern im Gegenteil, war großer Feind der Christen am Anfang. Und wie aus ein übersinnliches Erlebnis, das lässt ihn im Grunde zum Glauben kommen. Er bekommt eine Vision, eine Erscheinung und lässt ihn dann, man sagt ja vom Saulus zum Paulus werden. Also ein wirklich wahnsinniges Ereignis, eher später. Und dann gibt es aber auch andere Beispiele. Beispielsweise bei seinem Mitarbeiter Timotheus, da ist das so anders gelaufen. Wisst ihr, wie Timotheus zum Glauben gekommen ist? Da habe ich es gehört. Die Großmutter war es. Spektakulär, oder? Die Großmutter hat es ihm weitererzählt. Da haben wir schon zwei große Unterschiede. Da ist Paulus, der bekommt eine extraterrestrische Erfahrung, eine Vision, er ist 3 Tage blind, ihn haut es quasi vom Hocker. Und auf der anderen Seite ist da der Timotheus, der junge Mitarbeiter. Und da schreibt Paulus und ehrt das sogar, was dir deine Großmutter damals schon erzählt hat, halt dran fest. Sehr spektakulär. Aber im Grunde geht es hier auch nur darum, Glaube kommt nicht aus einer großen, spektakulären Erfahrung. Paulus sagt nicht, es geht nur so. Er sagt nicht, ihr müsst alle so ein Erlebnis haben, so ein Bekehrungserlebnis, das euch vom Hocker haut. Nein, er sagt hier, Glaube kommt aus dem Hören und aus unserer Hörbereitschaft und durch Menschen, die es weitersagen. Das ist das, was er hier im Grunde sagt. Und das kam übrigens bei Paulus auch noch dazu. Also das ist nicht einfach bei dieser Bekehrung geblieben, dann ist er losgezogen, sondern er hat noch einen kleinen Glaubenskurs bekommen bei den Leuten, wo er untergekommen ist. Also auch da kam das dann noch danach. Und so ist der Glaube auch in die Welt gegangen, nicht zuletzt durch Paulus. Und das ist mein letzter Gedanke. Was geschieht nun in der Welt? Und so endet ja unser Abschnitt hier. Auf der ganzen Erde hört man nun diese Botschaft, sie erreicht noch die fernsten Länder. Also sie hat auch uns hier erreicht. Und hier sind wir auch schon aus Menschen zusammen, sogar aus verschiedenen Nationen. Wir haben heute zu Gast unsere chinesische Gemeinde, die hier im Haus ist, die sich nachher noch bedanken und verabschieden möchte. Wir haben Menschen aus Südafrika hier. Wir haben die Botschaft, so heißt es hier, die erreicht noch die fernsten Länder. Und das ist jetzt nicht unbedingt so, wie das bei diesem Witz war, dass da jetzt irgendwie beispielsweise die Juden waren, jetzt kommen die Christen und tünchen da was drüber, sondern das ist einfach eine ganz andere Entwicklung. Natürlich gibt es schon Dinge, wo Gott auch Sachen vorbereitet, auch wo die Botschaft hinkommt. Das ist ganz spannend. Ich habe davon gehört, ihr vermutlich auch, als die ersten Missionare nach Papua-Neuguinea kamen, da fanden sie noch so steinzeitliche Völker quasi vor. Und sie waren ganz perplex, weil sie wollten mit der Botschaft von der Vergebung Gottes in diese Völker kommen und haben gemerkt, es gibt eigentlich gar kein Wort für Vergebung hier, sondern nur Vergeltung und Rache. Ne, wenn jemand einem was Böses tut, zack, kriegt er das hinterher. Und was macht man nun? Es gibt kein Wort für Vergebung. Dann fanden sie ja einen Ritus vor, vielleicht habt ihr davon schon gehört, dass dann Frieden zwischen zwei Völkern ist, wenn der König seinen Sohn dem anderen Volk schenkt. Und da haben sie gedacht, aha, da hat Gott irgendwas vorbereitet. Das ist ja genau das, was wir im christlichen Glauben glauben. Gott schenkt seinen Sohn uns, damit wir Frieden mit ihm haben. Und so gibt es das schon, dass Gott manchmal Dinge vorbereitet. Manchmal ist es so ein bisschen nicht ganz leicht in der Mission, glaube ich. Ich glaube, da können wir mit Sydney und Andrea nochmal drüber sprechen. Ich habe das mal in Indonesien selbst gesehen, wie das da manchmal gemacht wird. Wir waren mal einen Monat in Indonesien auf Sumatra bei den Bataks, die Christen geworden sind. Und die Bataks haben so ganz hohe Häuser, wo ganz viel Platz auch für die Geister und Ahnen oben ist. Und manche lebten aber in kleinen Wellblechhäusern und haben sich ein Riesengrab gebaut, das viermal größer war als ihr Haus, weil sie dachten, man muss den Toten jetzt irgendwie was Gutes tun. Da steckt dieser Animismus dahinter. Also die Toten sind noch da und haben irgendwie Einfluss. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist da auch sowas wie eine Heidenangst dahinter. Und als diese Stämme Christen wurden, haben die Missionare dann nicht diese Gräber abgerissen. Das wäre, glaube ich, wirklich eine Schande gewesen, sondern wenn das geklappt hat, haben sie vielleicht ein Kreuz drauf gemacht. So ein bisschen ist das vielleicht so, wie bei dem Mond, auf dem Coca-Cola geschrieben wird. Aber das ist ja nur rein äußerlich. Äußerlich gibt es solche Zeichen und solche Äußerungen natürlich nachher. Und das ist, wie gesagt, manchmal ganz ähnlich wie bei diesem Witz. Aber Glaube drückt sich im Bekenntnis aus. Bekenntnis ohne Glauben gibt es im Grunde nicht. Solche Bekenntnisse sind leer und inhaltslos. Und auf der anderen Seite, Glauben ohne Bekenntnis, also Glaube, der nicht weitergeht, der bleibt auch kraftlos und würde uns eigentlich nur auf die Ewigkeit vertrösten. Und deshalb gehört beides zusammen, wie es Paulus schreibt. Wenn du nun mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das gilt uns und allen Menschen auf dieser Welt. Amen. Und wir wollen das jetzt gemeinsam tun mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Das sprechen wir sehr selten hier bei uns. Ich mache das meistens bei einer Taufe oder so, dass die ganze Gemeinde nochmal den christlichen Glauben bekennt. Ich habe dazu Folgendes gefunden. Man kann sich zu einem Fußballverein bekennen oder zu einer politischen Partei. In der Kirche bekennt man sich zu wichtigen Glaubensaussagen, die in Bekenntnissen zusammengefasst sind. Sie werden im Gottesdienst gemeinsam gesprochen. Das apostolische Glaubensbekenntnis geht auf die Aussagen der Apostel über Jesus zurück. Auf die Sätze haben sich die Christen der frühen Kirche geeinigt, um sich in ihrem Glauben zu vergewissern. Sie wurden über die Jahrhunderte weitergegeben. Und ich lade ein, dass wir dieses Bekenntnis sprechen. Wer nicht so fest ist, der kann das gerne hier nachlesen. Und ich lade ein, dass wir dazu einmal aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Herrlichkeit des Herrn. Wir singen ein gemeinsames Lied. Ich glaube, es ist ein Kanon. Ich denke, ihr werdet uns anleiten dazu.